Hallo meine Lieben, ich bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redefine Normal. Heute geht es um das Thema lange Zyklen. Wie entsteht das? Was können Hintergründe sein? Wie erkennst du, was konkret dein Hintergrund sein könnte? Was sind mögliche Folgen? Und vor allem natürlich auch, was kannst du dagegen tun? Ursprung der Folge ist, dass ich die Frage bekommen habe, was mein Input, was meine Gedanken sind zu langen Zyklen. Was kann man dagegen tun und was steht dahinter? Zum einen ist die Frage natürlich erstmal, was ist ein zu langer Zyklus? Allgemein sagt man, ein Zyklus sollte zwischen 25 und 35 bzw. maximal 37 Tagen lang sein. 37 Tage wäre dann aber auch schon ein ziemlich langer Zyklus. Das heißt, alles, was so ab 35, 37, eigentlich mehr, also so ab 38 Tage losgeht, ist ein zu langer Zyklus in dem Sinne. Und jetzt ist der Disclaimer an der Stelle wichtig. Das Ganze gilt nicht, wenn du einmal einen längeren Zyklus hast. Das ist nicht besonders bedenklich. Da gibt es verschiedene auch psychische Stressoren, die dahinter stehen und Risikofaktoren. Es ist immer so ein bisschen, wenn du deinen Zyklus analysierst, schau, wenn etwas dreimal passiert. Also du trackst deinen Zyklus und du siehst, okay, einmal eine Veränderung, das kann einfach, ich sag mal, ein Flux in der Matrix sein. Wenn etwas zweimal ist, okay, interessant. Und wenn aber etwas dreimal passiert, dann ist etwas eine Regel und dann gibt es auch einen guten Grund, dahinter zu schauen. Und das gilt bei so ziemlich allen Symptomen, ja. Also es geht auch, wenn du eine sehr heftige Periode plötzlich hast oder wenn du große Koagel hast, also diese kleinen Klümpchen, die da manchmal sind, so Gewebereste im Blut. Das gilt aber eben auch bei der Zykluslänge. Und das Ganze, was ich jetzt hier bespreche, gilt wie gesagt dafür nicht. Wenn es einmal vorkommt, gilt auch nicht, wenn du gerade erst deine Periode bekommen hast. Also wenn du noch relativ jung bist und im letzten Jahr erst deine Periode bekommen hast. Und weil dann ist es ein bisschen so, deine Körperin findet gerade noch raus, wie das ganze Menstruationsding überhaupt funktioniert. Gut, wenn aber jetzt diese beiden Sachen nicht sind, also wenn du häufiger, regelmäßig oder sogar immer lange Zyklen hast, Zyklen, die länger als 37 Tage sind oder 37 Tage lang, woher kommt das dann? Zunächst mal ist der Ursprung ein Hormonungleichgewicht. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Gewöhnlich aber findet dieses Hormonungleichgewicht bereits in der Follikelphase statt und nicht in der Lutealphase. Also kurz als Recap, wir alle kennen Menstruation und Eisprung und nach der Menstruation kommt die Follikelphase, das wird auch innerer Frühling genannt und nach dem Eisprung kommt die Lutealphase, also die längste Phase deines Zykluses und die wird auch innerer Herbst genannt, wenn dir das schon mal begegnet sein sollte. Welche Hormone sind jetzt aber ganz konkret an diesem Phänomen beteiligt? Es gibt so ein paar, ich sag mal, Go-To-Möglichkeiten in dieser Konstellation. Einmal die Möglichkeit, dass Prolaktin zu hoch ist. Das wiederum kann dann die Freisetzung vom Gonadotropin-Releasing-Hormon hemmen, was zu unregelmäßigen Zyklen führen kann. Weitere Symptome, die dafür sprechen würden, dass dann Prolaktin zu hoch ist, wäre zum Beispiel erhöhte Müdigkeit im Alltag, Schwächegefühle. Man sollte auch wissen, dass Prolaktin ein Stresshormon ist und deshalb ist Stressmanagement auch Prio 1 bei den zu hohen Prolaktinwerten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du zu viel Östrogen hast. Tatsächlich ist das einer der überhaupt Gründe, ich hätte es als erstes nennen müssen, naja, jetzt weißt du es, ein Überschuss ohne ausreichend Progesteron, das kommt dann noch hinzu als Faktor, kann die Follikelreifung und somit auch den Eisprung verzögern bzw. auch ganz verhindern. Weitere Hinweise auf zu hohes Östrogen ist auch eine eher dunkle Periode. Weitere Symptome sind Menstruationsschmerzen, eine heftige Periode, also viel Blutverlust, Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, Blähungen, Ermüdung, Reizbarkeit, Fettzunahme, insbesondere an Bauch, Taille, Hüften und Oberschenkeln und ängstliche Verstimmungen. Wenn das Progesteron zu niedrig ist, und da muss ich kurz einwerfen, bei Hormonen schaut man auf zwei Sachen. Man guckt einmal, ist das Hormon im Rahmen? Also es gibt eine Referenztabelle, die ist im Übrigen auch wichtig zu wissen, unterschiedlich bei Frauen und Männern. Und da guckt man einmal, liegt das im Referenzbereich? Bei Frauen guckt man zusätzlich natürlich noch, liegt das im Referenzbereich von der Zyklusphase? Und dann schaut man noch nach, in welcher Relation steht das Hormon mit einem anderen Hormon. Das bedeutet, Progesteron und Östrogen, das sind so Buddies. Da ist es relativ wichtig, dass die in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Sonst haben wir ein Problem. Und wenn es jetzt also so ist, dass das Progesteron zu niedrig ist, egal ob im absoluten Wert, also im Referenzrahmen, oder im relativen Wert, also im Verhältnis zu Östrogen, dann kommen da so Symptome wie erstmal PMS, also Progesteron ist tatsächlich eines der PMS-Hormone, sage ich mal. Brustschmerzen, Stimmungsschwankungen, Hautprobleme, ja, diese Unreinheiten, die viele von uns kennen, Schlafstörungen und noch einige mehr. Ich gehe gleich noch ein bisschen tiefer auf die Gründe ein und gebe dir dann ein paar, ja, Lösungsoptionen an die Hand, aber erstmal noch the last point, denn es kann durchaus auch sein, dass du zu wenig Schilddrüsenhormone hast. Also das ist dieses T3, T4. Und Grund dafür ist, dass die Schilddrüse bei der Regulation des Zykluses zentral mitwirkt. Da wären jetzt weitere Symptome, zum Beispiel Empfindlichkeit gegenüber Kälte, ein verlangsamter Herzschlag, Verstopfungen, Antriebslosigkeit, Erschöpfung allgemein. Was auch interessant zu wissen ist, ist, dass Veganerinnen zum Beispiel zu einer tieferen Körpertemperatur und zu längeren Zyklen neigen, was an und für sich kein Thema ist, was man aber wissen sollte und was natürlich dann eine Rolle spielt, wenn man Kinder bekommen möchte, wegen der Ovulation, weil einige sagen jetzt, okay, langer Zyklus ist ja kein Problema, aber es kann halt eben dann zu einem Problem werden, wenn keine Ovulation, also kein Eisprung stattfindet. Dann sprechen wir von einem sogenannten anovulatorischen Zyklus. Und das ist jetzt auch für die Leute, die nicht schwanger werden wollen, relativ relevant. Weil auch wenn jetzt viele sagen, okay, ist doch eigentlich ganz cool, wenn ich einen anovulatorischen Zyklus habe, passiert mir nichts in Anführungszeichen. Nee, so funktioniert das nicht. Ein Eisprung bedeutet einfach nur, dass deine Hormone genauso funktionieren, wie sie funktionieren sollen, dass deine Körperin genauso agiert, wie sie agieren soll. Letztlich einfach, dass du gesund bist. Das heißt, man sollte nicht den Wunsch danach haben, einen langen Zyklus zu haben. Und wenn man Symptome hat, dann, aber das wissen die meisten, die mir hier zuhören, sowieso, dann sollte man eher den Symptomen nachgehen und nicht versuchen, die Symptome zu unterdrücken. Wie gesagt, Veganerinnen neigen dazu, das muss aber nicht bedeuten, dass das bei allen der Fall ist und auch das kann man natürlich weiter untersuchen. Kommen wir mal zu den weiteren Gründen dahinter. Ganz allgemein gesprochen, beziehungsweise es ist nicht allgemein, es ist ein Konglomerat aus dem, was ich euch jetzt gerade explizit aufgezählt habe. Im Alltag kann das so aussehen. Du hast extrem Stress, psychisch oder physisch. Physisch kann auch bedeuten natürlich exzessiver Sport, das kann sein Leistungssport, es kann aber auch sein auf der anderen Ebene, also ein Nährstoffmangel. Nicht genug Fett essen übrigens, Fett ist zentral für den Bau von Hormonen notwendig. Sich keine Auszeit gönnen, und ich weiß, viele von euch gönnen sich inzwischen schon eine Auszeit während der Periode, aber das, was du in deiner Periode erlebst, an Symptomen, an Schwäche oder an was auch immer. Das ist nicht das, was du während der Periode tust. Also du kannst es dir eher so vorstellen wie die Konsequenz. Also die Periode ist die Konsequenz dessen, wie du dich während deines gesamten Zykluses, also Eisprung, aber auch vorher und hinterher um dich selbst kümmerst, um all deine Bedürfnisse kümmerst. Das heißt, es reicht nicht aus, dich während deiner Periode ein bisschen zu schonen. Du musst all deine Bedürfnisse, also musst gar nichts, ne? Aber wenn du jetzt keine Symptome haben willst, solltest du dafür sorgen, dass du deinen gesamten Zyklus hinweg genährt bist. Also jetzt nicht nur mit Nahrung, sondern halt auch eben seelisch genährt bist. Das dazu mein Kommentar. Dazu gehört also auch eine Auszeit während des gesamten Zykluses. Dazu gehört auch, mögliche Gründe können auch sein, natürlich eine Mangelernährung einfach. eine Essstörung. Nicht regelmäßig stattfindende Mahlzeiten gehören da auch schon dazu. Und ja, Ladies, ich rede auch über ein nicht stattfindendes Frühstück. Das Frühstück, ja, es geht inzwischen, ach, es regt mich so auf, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Struggle nach Worten. Es geht inzwischen oft dieses Ding rum von Frühstück ist nicht so wichtig, mach doch Intervallfasten. Ich glaube, ich muss noch mal eine extra Folge dazu machen. Das mag stimmen für XY-Wesen, also für männliche Wesen. Das ist aber nicht der Fall bei weiblichen Wesen. Warum ist das nicht der Fall bei weiblichen Wesen? Aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen hat es mit der Serotoninproduktion zu tun, welche direkt nach dem Schlaf angekurbelt werden sollte, damit du eben nicht zu Erschöpfung, Traurigkeit, Energielosigkeit neigst. Und zum anderen hat es allgemein mit einem gesunden Hormonhaushalt zu tun. Du tust am Morgen, auch insulinmäßig übrigens, dein Hormonlevel für den Rest des Tages setzen und vorbereiten, entweder im positiven Sinne, im konstruktiven oder eben, so wie Dominosteine mit einem relativ ungünstigen Start anfangen und dann kann es nicht mehr so sehr nach oben gehen, um es mal so zu sagen. Das heißt, verzichte bitte nicht auf dein Frühstück. Nimm ein Frühstück zu dir, welches im Übrigen Fette und Proteine enthält. Das heißt, es ist kein ausgewogenes Frühstück, ein Marmeladenbrötchen zu essen. Übrigens bei all diesen Sachen, die ich sage, klar kannst du das mal machen, das ist nicht das Ding. Klar kannst du, was weiß ich, Sonntag irgendwie Pfannkuchen essen oder Brötchen oder whatever. Das ist alles nicht ultimativ. Das, was ich sage, ist einfach nur die Auswirkung, die es hat, hormonell. Das heißt, wenn du ein Thema hast, wie jetzt zum Beispiel mit langen Zyklen, dann solltest du bei all diesen Punkten, die ich gerade nenne, prüfen, könnte das etwas sein, was bei mir gerade noch nicht rund läuft? Könnte das etwas sein, wo ich betroffen bin? Und dann kannst du entscheiden, okay, dann versuche ich mal das zu ändern und schaue, was passiert. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Also, Frühstück, important. Dann schlechter Schlaf. Das Absetzen von hormonellen Verhütungsmitteln, auch ein möglicher Grund. Dann ist es so ähnlich, ein bisschen anders noch, weil du hast oft ein Nährstoffdefizit durch die Pille. Aber es ist schon auch so ähnlich wie bei Menschen, die gerade erst ihre Periode bekommen haben. Dein Körper versucht quasi wieder zurückzukehren. Also du kannst dir vorstellen, wie so ein Dschungel, der sich gebildet hat zwischen deinem Kopf, wo halt verschiedene Drüsen, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, dafür sorgen, zu sagen, okay, lass uns jetzt Hormone produzieren und deinen Eierstöcken. Und da hat sich ein Dschungel gebildet, während du die Pille genommen hast. So, und was jetzt passiert ist, deswegen haben viele nach Absetzen von hormonellen Verhütungsmitteln da auch Thematiken mit, dass dieser Weg erst wieder freigeschlagen werden muss. Und deswegen kann es sein, dass auch die ersten Zyklen auf sich warten lassen oder noch nicht regelmäßig stattfinden. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Also das ist eine Möglichkeit. Es kann natürlich auch sein, dann ist das aber eher so ein Ding von, für die unter uns, die jetzt nicht digitale Nomaden sind, das ist dann auch so ein einmaliges Ding, sage ich mal. Nämlich, dass viele Reisen durch verschiedene Zeitzonen, genauso wie auch das Nehmen von bestimmten Medikamenten im Übrigen, kann auch zu längeren Zyklen führen, wie beispielsweise Ibuprofen oder Antibiotika. Das wiederum, weißt du sicherlich, musst du dann auch aufpassen, wenn du hormonell verhütest, dass das dann damit einhergeht und so weiter und so fort. Und noch ein Punkt, da wie gesagt, viele Leute, die einen langen Zyklus haben, auch zu einer starken Periode neigen, könnte es relevant sein. Aspirin übrigens, falls du das nimmst gegen Regelschmerzen, kann den Blutverlust während der Periode noch verstärken, weil es dazu führt, dass das Blut verdünnt wird. Also, don't take aspirin for period cramps. Drei andere Sachen, die Hintergründe von dem, was ich jetzt gesagt habe, sein können, also sozusagen der Ursprung, möchte ich am Schluss aufführen, weil ich möchte nicht, dass jetzt jeder, der diese Folge hört, losrennt und sagt, oh mein Gott, ich habe eine Fehlfunktion der Schilddrüse. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass diese medizinischen Punkte dahinter stehen. Und das sind drei Stück. Zum einen, wie gesagt, die Fehlfunktion von Schilddrüse oder Nebennierenrinde. Zum anderen kann PCO, also das polyzystische Ovarialsyndrom, was etwa 1 von 10 Frauen betrifft, dahinter stehen. Das hat auch damit zu tun, dass entweder die Cortisol-Level oder aber auch Androgene, also Testosteron, DHEA und solcherlei lustige Charaktere erhöht sind, was dann wiederum nicht so lustig ist und was zur Zystenbildung führt. Das klingt alles dramatischer, als es ist, keine Sorge. All diese Sachen lassen sich auch behandeln, aber nur, dass du es weißt. Und eine andere Möglichkeit, die als Ursprung dahinter stehen könnte, sind hypothalamische Herausforderungen, also im Hypothalamus, dass dann da etwas nicht ganz funktioniert. So ähnlich wie diese Dschungelgeschichte, die ich dir erzählt habe. Also, dass da meinetwegen der Taktgeber nicht richtig ist oder sagt zu viel oder zu wenig oder wie dem auch sei. Das führt jetzt zu weit. So, was sind nun mögliche Folgen der ganzen Geschichte? Du hast also diesen langen Zyklus, ja, lange Zyklen ist also eine Folge, und anovulatorische Zyklen. Habe ich schon erklärt, warum es relativ wichtig ist, ovulatorische zu haben, also Zyklen, in denen tatsächlich auch ein Eisprung stattfindet. Jetzt ist natürlich die große Frage an dich, was kannst du tun? Der erste Punkt, Ursache herausfinden. Ja, also ich habe dir jetzt ein paar Anhaltspunkte gegeben, was dahinter stehen könnte. Prüfe für dich mal, was davon relevant ist, was davon auf dich zutreffen könnte. Dann ein paar Punkte, die für alle Sinn machen, egal was davon dein Ding ist. Stressmanagement. Stressmanagement bedeutet nicht, dass du einmal in der Woche dir eine Auszeit gönnst. Stressmanagement bedeutet, dass du den Moment jetzt erleben kannst. Bedeutet, dass du schaust, wie viel kann ich überhaupt schaffen. Bedeutet, dass du dich aktiv entspannst. Und entspannen bedeutet nicht vom Fernseher sitzen. Entspannen bedeutet nicht, dich vollballern mit Social Media. Entspannen bedeutet ins Grün gehen, bedeutet mit Leuten zusammen sein vielleicht, bedeutet vielleicht einfach wirklich meditieren oder Tagebuch schreiben oder malen oder was Kreatives tun. Das ist Entspannung. Regelmäßige Bewegung ist auch wichtig. Tatsächlich konnte man in Studien feststellen, dass regelmäßige Bewegung, also Physical Activity, weitaus wichtiger ist für Gesundheit und für ein langes Leben als Sport in dem Sinne. Das bedeutet vielleicht, also das heißt nicht, dass du keinen Sport machen sollst, ne? Das solltest du. WHO sagt 150 Minuten die Woche, sehe ich auch kritisch, weil für uns nicht jede Woche gleich ist und man das dem Hormonspiegel anpassen sollte, aber okay. Das heißt regelmäßige Bewegung und wenn es Treppensteigen ist und wenn es irgendwie Haushaltsputz ist und wenn es, beweg dich einfach jeden Tag ein bisschen, okay? Dann stabiler Insulinspiegel, weil Insulin auch, es ist wie so ein Netz, wie so ein Spinnennetz aus Hormonen, alles hängt zusammen. Und Insulin, also Blutzucker und so weiter, hängt damit auch zusammen. Hat auch wieder zu tun mit dieser Frühstücksgeschichte unter anderem. Das bedeutet nicht nur, wie viel Zucker nimmst du zu dir, es bedeutet auch, in welcher Reihenfolge nimmst du Nahrung zu dir. Also der Glukosetrick von der, ist mir ihr Name entfallen, von der Französin. Das ist eine Biochemikerin, die da dieses bekannte Buch Der Glukosetrick zugeschrieben hat. Sie hat aber auch einen Instagram-Kanal, der ist auf Englisch allerdings, wo sie zeigt, welche Nahrungsmittel und in welcher Reihenfolge zu hohen Blutzuckerspikes führen. Und die will man eher vermeiden. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann. Wie gesagt, unter anderem dadurch, dass man die Reihenfolge der Nahrungszufuhr ändert. Also Kohlenhydrate sowieso generell zum Schluss. Ballaststoffe zuerst, dann Fette und dann Proteine, genau. Und ein anderer Punkt von ihr ist tatsächlich Essig. Das heißt, sie empfiehlt, so wie in vielen Dressings vom Salat ja auch Essig drin ist, vor der Mahlzeit irgendwie ein Glas Wasser oder ein anderes Getränk eben mit einem Esslöffel Essig zu sich zu nehmen. Und das klingt jetzt sehr komisch, aber tatsächlich, gut, ich bin jetzt keine Biochemikerin, aber mit meinen Worten gesagt, ist es so, dass darin eine Säure enthalten ist, die eben dafür sorgt, dass der Blutzuckerspike nicht so groß ausfällt. Und warum sind diese Blutzuckerspikes so nicht wünschenswert, sage ich mal? Das ist komplex. Entschuldigung, das ist wirklich komplex. Ich empfehle dir, wie gesagt, von Herzen, Glucose Goddess heißt sie auf Instagram, genau. Und das ist jetzt nicht irgendeine kleinere Influencerin, das ist eine relativ bekannte inzwischen Dame. Sie hat nur einen französischen Namen, den ich leider nicht aussprechen kann. Es tut mir von Herzen leid. Ich sollte üben. Und das Buch Der Glukosetrick, genau. Aber du musst das Buch nicht gelesen haben, um diese Punkte zu checken. Also das ist, ja, und es verändert viel. Aber auch darauf würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Gut, dann, was kannst du tun in jedem Falle? Weiterhin gilt, Entgiftungsorgane supporten. Also insbesondere Leber und Nieren. Wie man das macht, erkläre ich gleich. Dazu gehört auch ein bisschen, aber ich nenne es trotzdem als Extrapunkt, Vermeiden von Stimulantien. Also dazu gehören jetzt nicht unbedingt so die wildesten Drogen, dazu gehören auch schon Alkohol und Kaffee. Nur so mal am Rande. Okay, lass uns kurz auf ganz speziellen Support, je nachdem, was dein Symptom ist, eingehen. Erstmal Supplements to the Rescue, also Supplements, die du nehmen könntest. Der Punkt ist, viele Stoffe, die dir wahrscheinlich fehlen oder wovon du zu viel hast, kommen in deiner Nahrung vor. Allerdings ist es jetzt so, also in einer zyklischen Lebensweise könnte ich dir jetzt Lebensmittel empfehlen, die dafür sorgen, dass deine, was weiß ich, Prolaktinwerte oder Progesteronwerte stabil bleiben oder dass sie etwas erhöht werden oder dass sie etwas niedriger werden und so weiter und so fort. Das stimmt. Allerdings ist das eher so ein Langzeitding. Das bedeutet, wenn du jetzt schon bestimmte Defizite hast oder bestimmte Symptome hast, dann macht es mehr Sinn oder dann empfehle ich, kurzfristig wirklich Supplements zu konsumieren, um sozusagen da entweder deine Reserven aufzufüllen oder aber dafür zu sorgen, dass deine übervollen Lager geräumt werden, um es mal jetzt so auszudrücken. Wichtig ist, auch wenn ich jetzt vorsichtige Empfehlungen ausspreche, vorher deinen eigenen Nährstoffhaushalt zu prüfen, am besten durch einen Hormontest. Das muss übrigens nicht ein Bluttest sein, nur so am Rande. Und wenn du dazu Fragen hast, komm super gerne auf mich zu. Ich habe da einige Empfehlungen auch. Und warum ist das wichtig? Weil ich gebe, wie gesagt, Empfehlungen, die jetzt größtenteils für alle machbar sein sollten, ohne tragische Wechselwirkungen. Aber es ist extrem wichtig, wirklich extrem wichtig, sich genauer anzuschauen, habe ich ein Defizit oder nicht. Also das heißt, du kannst jetzt nicht einfach losgehen und googeln, was weiß ich, was hilft bei unregelmäßigen Zyklen. Kannst machen, aber würde ich dir nicht empfehlen, denn es gibt da ein, zwei Sachen, bei denen absolute Vorsicht geboten ist. Beispielsweise die Maca-Wurzel oder auch Mönchspfeffer. Denn das sind beides Sachen, die gerne bei unregelmäßigen Zyklen eingesetzt werden, die also die Hormone, ich sag mal, ausbalancieren. Sie sind aber kontraindikativ bei zum Beispiel Endometriose, PCOS und auch bei Östrogendominanzen und Testosterondominanzen. Also es ist ein bisschen schwierig. Deswegen, auch wenn auf Instagram oder so jemand dir empfiehlt, ach, du hast die Symptome, dann nimm das. Ja, würde ich ganz vorsichtig sein. Deswegen sind die Sachen, die ich jetzt hier empfehle, nicht, ich sag mal, der krasse, also ich habe darauf geachtet, dass es Dinge sind, wo jetzt nichts Tragisches passieren sollte, wenn du nicht vielleicht doch meinetwegen keinen Prolaktin-Überschuss hast, sondern stattdessen Progesteron-Überschuss. Aber sei vorsichtig, nimm es nicht auf die leichte Schulter und beachte auf jeden Fall die Dosierungshinweise, die da draufstehen. Schreib mir gerne, wenn du da persönliche Beratung möchtest oder auch Empfehlung möchtest, welche Marken da besonders geeignet sind, weil auch da würde ich nicht jede nehmen. Es gibt welche, die arbeiten viel mit Zusatzmaterialien oder die haben nicht so hohe Wirkkonsistenzen. Und dann gibt es wiederum andere, die sind von unabhängigen Laboren geprüft, die sind womöglich irgendwie noch nachhaltig oder was. Also schau da wirklich oder nimm dir die Arbeit ab und frag mich. Je nachdem, was du brauchst, würde ich dir dann verschiedene Firmen empfehlen. Also, jetzt aber lass uns da rein starten. Prolaktin. Wichtig bei Prolaktinüberschuss, Vitamin B6 und Zink regulieren den Prolaktinspiegel. Östrogen. Da sage ich jetzt doch was zur Ernährung, weil ballaststoffreiche Ernährung einfach mal hilft, um überschüssiges Östrogen auszuscheiden. Das bedeutet, es supportet die Leber. Man sollte auch Phytoöstrogene vermeiden. Was sind Phytoöstrogene? Das sind so Stoffe, die dem Körper quasi weiß machen, ich bin auch ein Östrogen. Also so kleine Con-Artists quasi. Und die sind zum Beispiel in Soja und Leinsamen enthalten. Außerdem kannst du Zucker und raffinierte Kohlenhydrate vermeiden. Du darfst auch ins Gewichtsmanagement schauen, wenn das ein Thema für dich sein soll. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Gleichzeitig reicht da auch schon ein paar Kilo in die ein oder andere Richtung, weil ein ausgewogener Fettanteil im Körper tatsächlich auch wichtig ist für eine gesunde Periode, einen gesunden Zyklus insgesamt. Die Vermeidung von endokrinen Disruptoren. Fancy Wort, was steht dahinter? Endokrin halt ja natürlich einfach nur endokrines System, Hormone und Disruptoren unterbrechen das Ganze. Und die sind witzigerweise gar nicht mal unbedingt im Essen. Die sind eher so in Parabenen, in der Kosmetik, in, schwieriges Wort, Phthalaten, welche wiederum in vielen Alltagsprodukten zu finden sind. Dann einige konkrete Empfehlungen wären Probiotika, die also helfen, eine gesunde Darmflora aufrechtzuerhalten. Omega-3-Fettsäuren, die den Hormonstoffwechsel supporten. Magnesium, was auch allgemein eher bei der Regulation vom Hormonsystem hilft. Und Calcium-D-Glucarat, was der Leber hilft, überschüssiges Östrogen auszuscheiden. Das heißt, das sind alles so ein bisschen Leber-Supportungsmaßnahmen. Und kommen wir noch zu Progesteron. Was machen wir, wenn wir zu wenig Progesteron haben? Wir kümmern uns auch wieder um eine Magnesiumzufuhr. Auch wieder im Fokus stehen Vitamin B6, Zink, Vitamin C, gesunde Fette, weil, wie gesagt, notwendig für Hormonproduktion, Vitamin E, auch wieder die Vermeidung von Xenoöstrogenen, eben weil Östrogen und Progesteron so eng zusammenarbeiten und, wie ich auch gerade schon sagte, ein ausgewogener Körperfettanteil. Das war es jetzt erstmal von mir heute. Wenn du eine individuelle Beratung möchtest oder weiterführende Informationen, dann vereinbare super gern einen Termin. Ich verlinke dir mein Calendly in den Shownotes. Ich wünsche einen wundervollen Tag und bis ganz bald.